Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio Podcast. Ich bin Tobias Sauer.
Und ich bin Manuela Kai.
Und in dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Und das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung hier in Berlin, die bis heute gewisserweise nachwirkt, schon allein durch die Protagonisten, die damals bei Eldoradio mit dabei waren. Und in dieser Podcast-Serie laden wir jedes Mal Mitwirkende von damals ein, um über ein Thema zu sprechen, das allen unter den Nägeln gebrannt hat sozusagen. Und Manuela, ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es heute schon um Sex geht.
Nein, das ist kein Geheimnis. Bei Eldoradio ging es immer um Sex. Ich bin in der glücklichen Funktion, auch eine Ex-Eldoradio-Mitarbeiterin zu sein und aber hier auch Dauergast des Podcasts und Mitinitiatorin zu sein. Und in dieser Eigenschaft darf ich meinen alten Kollegen Joachim Schulte begrüßen.
Einen schönen guten Tag.
Joachim, wenn man sich die alten Sendungskassetten anhört von Eldoradio, das Thema Sex stand eigentlich ständig im Mittelpunkt.
Hat sich daran bis heute was geändert?
Ja, Eldoradio ist ja nicht mehr da, aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Hast du das Gefühl, wenn du so zurückguckst in die Zeit damals, dass wir heutzutage wahnsinnig prüde geworden sind?
Eigentlich schon. Also ich muss das wirklich so sagen. Wobei wir damals natürlich auch aus einer Verteidigungshaltung kamen. Also Lesben, Schwule, von binären, nicht-binären Menschen will ich gar nicht reden, waren damals noch in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation. Und hinzu kam dann ab spätestens Mitte der 80er Jahre die sogenannte AIDS-Krise. Und da war Sex auch für uns war es ein Bedürfnis, über Sex richtig offen zu reden, weil damals war das noch ein Tabubruch. Heute ist es vielleicht kein Tabubruch, aber wir sind in der Tat prüder als damals.
Wie drückt sich das aus, deiner Meinung nach?
Es drückt sich scheinbar darin aus, dass heute viel mehr möglich ist. Also Gay Romeo muss ich hier niemandem erklären, nur mal als Beispiel. Es ist auf allen möglichen Plattformen theoretisch möglich, sich Sex zu organisieren und Sexualpartnerinnen, Partner zu organisieren. Auf der anderen Seite haben wir ein gesellschaftliches Klima. Ich fühle mich manchmal erinnert an die 50er, 60er Jahre, obwohl ich so alt auch noch nicht bin.
Wie meinst du das? Kannst du das noch erklären? Was meinst du mit den 50ern, 60ern?
Es wird eigentlich weniger über Sex gesprochen und wenn wird Sex mehr problematisiert. Und als wir es damals getan haben, aus dieser Haltung heraus, ganz bewussten Haltung heraus, wir machen jetzt mal unseren Sex, unsere gesellschaftliche Situation, unsere Forderungen, unser Selbstverständnis deutlich. Das war damals sicherlich vielleicht sogar aus dieser anderen gesellschaftlichen Situation eigentlich für uns wichtig und machte uns auch verdammt viel Spaß.
Auf der einen Seite habt ihr selber auch manchmal so Tabubrüche thematisiert selber und ich würde gern einen kurzen Ausschnitt von damals zeigen, der das, finde ich, sehr schön deutlich macht. Joachim, du hast das, wenn ich das richtig verstanden habe, moderiert. Mal schauen, ob du dich erinnerst.
Wir bleiben noch im Pornoladen und kommen zu Erich. Erich K. Punkt, Klammer auf, 37, Klammer zu, Finanzobersekretär und schwul, noch nicht lange, aber immerhin. Der kürzeste Weg von seiner Arbeit nach Hause führt ihn zwangsläufig an einem Sexshop mit angeschlossenem Kino vorbei. Erich ist schon berufshalber ein sehr ordentlicher Mensch. Wen wundert es da, dass er auch im Privaten sehr auf Ordnung und Überschaubarkeit achtet? Tag für Tag wechselt er so die Straßenseite, um so der Versuchung zu entgehen, doch einmal ins Schaufenster des Sexladens zu schauen. Also führt er sich gar nicht erst in die Versuchung. Doch welcher Teufel ihn da geritten haben mag, wir wissen es nicht. Er gibt dem beständigen Zucken nach. Dieses Mal wechselt er nicht die Straßenseiten. Allen Mut zusammennehmend drückt er die Eingangstür auf und schlüpft ins sündige Babel. Hören wir selbst.
Ganz ruhig, Erich. Tu so, als wärst du schon zigmal hier gewesen. Braucht ja keiner zu merken, dass dir das Herz bis zum Hals schlägt. Erstmal nach links. Um Gottes Willen, was ist denn das? Gummischwänze in jeder Größe, das gibt's doch nicht. Sogar verschiedene Farben und Formen. Ob man damit... Nein, unmöglich. Solche Riesendinger, die kann man doch höchstens ins Regal stellen. Aber wer stellt sich sowas denn hin? diese Woche im Angebot. Jeff Stryker Original nur 78 Mark. Im Geschenkpack mit Gleitmittel, große Tube 89 Mark. Ach, das sind wohl alles Gleitcremes. Crisco, KY, Lubri. Und wie heißt das? Sexy Flutsch? Das einzige Hochleistungslubrikant? Geschmacklos und geruchsneutral, ohne Alkohol für den dauerhaften nicht zu fassen.
Nicht zu fassen, ja. Wenn ihr sowas gemacht habt, wie waren denn die Reaktionen im Sender selbst? Also Eldoradio war eine Sendung bei Radio 100. Gab's da Reaktionen von den anderen?
Selten. Am Anfang, als wir begonnen mit Radio 100 zu arbeiten, und wir hatten es da zwar mit Linken, aber doch mit Heteros und Heteras zu tun, durch und durch. Und die hatten sowieso ihre Probleme mit uns. Das war ein Lernprozess auf beiden Seiten. Und in der Endphase, seitdem Radio 100 auf 24 Stunden ging insbesondere, war die Zusammenarbeit ja viel intensiver. Und die Berührungsängste nahmen ab. Und dann gab es ab und zu Reaktionen. Ich habe eigentlich nie auf eine Sendung mit Thema Sex, so wie gerade, eine negative Reaktion gehört. Ich saß damals in der sogenannten Chefredaktion, Kernredaktion, Widerspruch in sich, weil die wurde gewählt vom Plenum. Und wenn dort Sendungen zur Sprache kamen, was bei Eldoradio praktisch nie passiert ist, muss ich zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen, dann eigentlich eher lobend. Also ich habe nie eine negative Reaktion gehört und beim Thema Sex haben die sich gar nicht geäußert.
Die hatten Angst.
Ja,
die hatten
auf jeden
einfach
Fall.
Angst.
Es war ihnen unheimlich.
Man muss auch der Fairness halber sagen, wir waren auch einfach gut.
Ja.
Also wir waren auch mit die beste Sendung, vor allem am Anfang, weil Eldoradio hatte ja 2 Jahre Vorsprung schon, hatte ja im Kabel unbemerkt gesendet, ungehört sozusagen, aber hatte dadurch, waren praktisch unter den, unter den Amateuren die Besten und wir hatten auch wahnsinnig viel Spaß, wie Joachim schon sagte, weil wir eben uns so ausgetobt haben vor dem Mikro und weil wir unsere Sexualität und uns selber da so toll thematisieren konnten, haben wir halt mit so einer Leidenschaft diese Sendung gemacht und so ein Scheiß, sag ich mal, wie eben gehört, produziert. Und das hat sich auch einfach gut angehört. Wir hatten gute Stimmen, gute Sprecher, eben der leider schon verstorbene Roland Grabowski. Solche Leute hatten die teilweise eben nicht. Und die mussten auch anerkennen, dass wir einfach geile Sachen gemacht haben und dass wir super beliebt waren. Wir waren auch so eine Art Aushängeschild innerhalb von Radio 100.
Ich würde nur ergänzend dazu sagen, ich glaube nicht, dass es nur diese handwerkliche Erfahrung war. Also ich bin ja erst später dazugekommen bei Radio 100. Sondern ich glaube, es war auch bei vielen der Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Redaktionen stand das Missionarische im Vordergrund. Wir hatten auf der einen Seite eine sehr hedonistische Herangehensweise. Wir lachten uns über unsere eigenen Witze selber kaputt und nur dann waren die gut. Eine Erfahrung, die ich später auch gemacht habe. Und zum anderen hatten wir es natürlich auch leichter, weil wir machten etwas, was es vorher noch nicht gegeben hatte. Und wir machten das mit Spaß und wir hatten einen professionellen Tontechniker, Andreas Ufer, so war damals sein Pseudonym, der uns auch wirklich permanent, auch manchmal deutlich, dankenswerterweise zur Professionalität zwang. Und wir waren willig. Uns machte das ja totalen Spaß. Und dieses sinnliche Element, das mussten die anderen noch lernen. Also ich glaube, das kommt noch ergänzend hinzu.
Ja, und natürlich, dass die Linken sich nicht getraut haben, weil sie sowieso keine Ahnung hatten, was schwul oder lesbisch eigentlich genau ist. Aber sie wussten, das ist nicht cool, uns zu kritisieren. Und somit standen wir ja da über den Dingen so ein bisschen.
Ja, ich hätte noch ein zweites Hörbeispiel sozusagen. Diesmal aus lesbischer Perspektive, aber ich fand auch sehr radikal und beeindruckend.
Heute Nacht ist anders. Heute Nacht spielen wir das Spiel so, wie ich es will. Ich will dich, du Hure. Du sollst auf deinen Knien rutschen. Es macht mir Spaß, dich so zu sehen, wie du schwitzt. Du hast noch nie so unterwürfig ausgesehen. Von mir kannst du nur ein winziges Stück Haut sehen. Ich weiß, dass du mehr sehen willst. Aber du musst warten. Meine Stiefel sind spitz und glänzend. Du machst das gut. Du leckst sie gut ab, mit Gefühl und Hingabe. Jetzt, wo ich dich da habe, wo du hingehörst. Deine Körperhaltung bittet mich, dich zu erniedrigen. Ich muss mich zwingen, meine Kraft zurückzuhalten. Du hast dich meiner totalen Kontrolle unterworfen. Und ich bediene deinen Wunsch, dich mir zu unterwerfen. Ich tue mit dir, was ich will. Ich strecke dir meinen Dildo entgegen. Du leckst ihn mit deiner gierigen Zunge und flüsterst etwas. Du möchtest die Naht meiner Jeans berühren, möchtest wissen, ob meine Möse feucht ist. Ich lasse dich noch nicht. Noch ist der Moment nicht gekommen. Du sollst bitten. Du sollst mir dein Verlangen zeigen. Zeig mir, dass du nichts anderes willst, als mich bedienen. So intensiv, als hinge deine Existenz davon ab. Zeig deine Begierde. Nimm meinen Dildo in deinen Mund. Nimm ihn, als hinge dein Leben davon ab. Ich schaue dich an, von oben. Deine Augen sind geschlossen. Du denkst an nichts anderes. Du bist gespannt. Deine Möse ist nass. Du bist nur noch Fotze, eine riesige Fotze. Es ist fast an der Zeit jetzt. Du hast mein Leder warm gemacht. Ich möchte dich beißen, aber ich warte noch. Du möchtest, dass ich dich bewusstlos ficke. Aber ich will deine Unterwürfigkeit so, dass du sie weißt. Dass du weißt, was mit dir passiert. Und ich werde die Pausen setzen, dass du nicht vergessen kannst. Vor dem Spiegel.
Möchtest du das kommentieren, Manuela?
Wow, in den 80ern, da ging echt was. Also wenn du dir vorstellst, das haben wir Sonntagnachmittag einfach so gesendet über frei empfangbares Radio. Das ist schon Hammer, das könntest du heute nicht mehr machen.
Wollte ich gerade sagen, Thema Prüderie hatten wir am Anfang schon. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, wo würde das heute laufen? Und ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, ob wir das hier hochgeladen kriegen, diese Folge.
Das wird spannend, ein pornografischer Podcast, weil er Inhalte von vor 35 Jahren wiederholt.
Ja, ich kann mich an diese Sendung noch sehr genau erinnern. Und ich war damals unheimlich froh, ich war wirklich froh, dass die Lesben eine Sendung zum Thema SM machten, in der bestimmte, auch verbal, bestimmte Themen sehr deutlich ausgedrückt wurden. Und da hätte ich damals als gelernter Feminist Probleme gehabt, Ähnliches als schwuler Mann zu thematisieren. Und das fand ich prima.
Ja, das war auch die Stimmung der Zeit, dass auch eine bestimmte Sexualität, in dem Fall SM, das war ja ein Riesenthema damals, ist heute völlig verschwunden. Heute ist so, mach was du willst. Damals wurde das total politisiert. Nicht nur mit wem hast du Sex, sondern auch welchen Sex hast du und was sagt es über deine politische Haltung aus und darf man das? Und es ging ja bei den Lesben so weit, eben diese uralte Penetrationsdebatte noch aus den 70ern wurde von den Lesben weitergeführt. Darf man Dildos benutzen? Darf man penetrieren oder nicht? Und SM war sozusagen the final frontier, in der einige behaupteten, man würde eben die herrschenden patriarchalen Machtverhältnisse doch nur reproduzieren und Frauen quälen und denen wehtun und so, während andere das als die ultimative Befreiung eben wahrgenommen haben und propagiert haben. Und da gab es Wahnsinnskämpfe und wir bei Eldoradio hatten natürlich eigentlich nur Lesben dabei, die pro Sex und pro SM waren und für die das auch eine Befreiung war, darüber zu reden. Auch, also ohne, dass sie es selber jetzt unbedingt praktizieren mussten oder so. Ich weiß gar nicht, die Sprecherin war, glaube ich, Cordula Ebbinghaus, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, ja.
Und das heißt ja nicht, dass die oder wir das selber auch wirklich so gelebt haben, aber es war uns ganz wichtig, es zu sagen und zu sagen, es ist okay, was immer ihr macht, tobt euch aus. Das war immer die Botschaft.
War das dann innerhalb der schwul-lesbischen Community selbst umstritten, dieses Thema?
Total, ja.
Total. Ich erinnere mich an Situationen Mitte der 80er, noch bevor ich zu Eldoradio kam. Da gab es bei den sogenannten Bewegungsschwulen, damals unterteilte man ja noch, bei den Bewegungsschwulen Diskussionen. Du machst bei Amnesty mit und quälst Menschen. Wie hältst du das aus? Also das waren wirklich Diskussionen, die damals sehr erregt geführt wurden. Ich bin ja auch zu Eldoradio als Studiogast zum Thema SM gekommen. und habe mich damals längst nicht so artikuliert wie in dem gerade gehörten Stück, das die Lesben fertig gekriegt haben. Das war bei mir eine wesentlich akademischere Formulierung.
Ja, und wir waren ja in der Potsdamer Straße mit Radio 100 und ich glaube 8 Häuser daneben. Wir waren 131, ja. Und der 139 war der legendäre Laden Pelz. Also da war dieses von Lesben besetzte Haus und da gab es 2 Ladeneingänge. Auf der einen Seite die Begine, die es heute noch gibt, ein Frauencafé mit Kultur und so. Und auf der anderen Seite im Pelz ein Multimedia-Kunstprojekt, was zu der Zeit überwiegend als erotisches Café und erotische Bar für Lesben mit heftigen Sexpartys, mit Darkroom, mit SM-Gelagen und so war. Und dann sind wir natürlich gerne nach dem Radio da noch was trinken gegangen. Die Jungs kamen damals nicht rein. Das war auch sehr strikte Türpolitik damals noch. Es gab sehr viele Läden, in die die einen oder die anderen eben nicht reinkamen. Und dann war es immer so, dass in der Begine saßen sozusagen die Good Girls und im Pelz die Bad Girls, dazu gehörten wir, die Radio-Crew natürlich. Und in der Begine wurde aber damals diskutiert, dann ja, hier nebenan, da werden Frauen gequält und alle, die da reingehen, die quälen Frauen, das sind alles Faschisten, ihr seid patriarchaler als jeder Mann, ihr quält andere Frauen, wie könnt ihr das nur tun? Und es gab eine Riesendiskussion, es gab auch diese Treffen, wo so Lesben-Frühlingstreffen oder Pfingsttreffen hießen, die damals noch Lesbenwochen, wo das diskutiert wurde. Und natürlich wurden wir auch angegriffen, dass wir so offen damit umgehen und praktisch zum SM, also praktisch zur Gewalt gegen Frauen aufrufen. Da musstest du dich erstmal verteidigen gegen, ne?
Wie habt ihr darauf reagiert, auf solche Angriffe? Du hast es ja gerade auch schon erzählt mit den Bewegungsschwulen und bei euch mit den Beginedamen.
Naja, wir haben halt...
relativ gelassen.
Ja, wir haben halt einfach weiter gute und lustige Radiosendungen produziert. Das war unsere Rache an all diesen prüden Spießern.
Gab es direkte Hörerinnen und Hörer Reaktionen auf solche, wie sagt man, Gedichte, Texte, wie gerade?
Ach, bestimmt, aber jetzt nicht so viel, wie man erwartet. Nein. Also ich glaube, die Reaktionen der Hörer und Hörerinnen waren meistens noch ganz anders. Also die haben auf wo haben die am meisten drauf reagiert? Nicht auf Sex unbedingt, vielleicht haben sie sich auch nicht getraut.
Also bei den Schwulen war es damals sicherlich beim Thema HIV und beim Thema Politik. Ja. Im Grunde genommen lässt sich vereinfachen, kleine Exkursion, lässt sich vereinfachen, für Schwule war es so, es gab entweder die, man nannte das damals emanzipatorischen Schwulen oder die integrativen. Und wir, also jedenfalls kurz nachdem wir bei Radio 100 anfingen und nachdem ich dazu kam, das lag aber wirklich nicht nur an mir, gehörten sicherlich zur eher ganz linken und emanzipatorischen Fraktion. Wir kritisierten unheimlich viel dieses, ich weiß gar nicht, ob ich jede dieser Kritiken heute noch aufrechterhalten würde, aber damals kritisierten wir sehr, wie Senat, Politik und die HIV-Organisation, die AIDS-Hilfen, miteinander, wie wir damals sagten, kungelten. Und wenn es Reaktionen gab, dann traf die uns meistens in der Sub, wenn wir abends irgendwo hingingen oder Gott, selbst wenn ich nachts an Nollendorfplatz ging, im Grunde genommen auf dem Weg in den Darkroom, konnte es sein, dass mich irgendjemand zutextete und diese radikalen Positionen kritisierte. Da waren wir ja auch beim Manometer nicht immer unbedingt willkommen.
Das stimmt, unsere Redaktionssitzungen haben im Manometer stattgefunden, damals ja, noch in der Mottstraße.
Genau.
Und da gab es auch mal Kritik und auch sonst. Also unser Vorteil war natürlich, dass nicht alle wussten, wie wir aussehen. Man hörte ja nur unsere Stimmen. Das ist das Gute am Radio, dass wir nicht so bunte Hunde in der Szene oder wie du gerade schon sagst, im Sub waren, so nannte man das ja, die Subkultur, in der wir ausgingen alle, die noch sehr viel vielfältiger war und reicher an Orten, als sie es heute leider ist. Und da konntest du natürlich anhören. Mir hat immer besonders Spaß gemacht, wenn Leute nicht wussten, wer ich bin und ich zugehört habe, wie die sich darüber aufgeregt haben, was bei Eldoradio gesendet wurde.
Na, ist ja schön, dass immerhin die Sendung auch gehört wurde und wahrgenommen wurde, ne?
Die wurde sehr viel gehört, ja.
Also den Eindruck teile ich auch. Die Sendungen spielten eine enorme Relevanz, fast mehr als damals zum Beispiel die schwule Siegessäule, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf.
Weil es viel verbreiteter war. Ja, die Siegessäule hatte eine Mini-Auflage damals.
Ja, ne? Und es war ein niederschwelligeres Angebot, ja. Das muss man einfach sagen. Hinzu kam, wir reden ja damals über das ehemalige West-Berlin. Und das war eigentlich in der Szene relativ klein. Es war bunt, aber es war relativ klein. Und spätestens nach 2 Jahren wusste eigentlich die ganze Szene, wer Eldoradio macht. Auch die Gesichter waren dann bekannt.
Warum war gerade dieses Thema Leder und SM bei euch so prominent? Was waren da die Hintergründe?
Die eigene Betroffenheit vielleicht.
Naja, wir hatten schon mal an anderer Stelle, glaube ich, gesagt, der Urschleim von Eldoradio, der kam auch sehr aus der Lederszene. Das war interessanterweise, da waren so ein paar Jungs um Uwe F. Götz und Toni und so, die kannten sich, glaube ich, aus der Lederszene und die haben die ganze Initiative Eldoradio Mitte der 80er gegründet und haben dann bei diesem Hör-1-Kabelsender gesendet. Und somit war von vornherein das Thema Fetisch, auch wenn man es damals noch nicht so unbedingt nannte, also Leder war eigentlich stellvertretend für alles, was mit Fetisch und SM zu tun hatte, war immer schon ein Teil dessen. Und das zog sich in allen, im Bereich Film, im Bereich Buch. Es wurde nicht nur über Sex geredet, sondern eben auch im Bereich Kultur wurde dann über Bücher, die über SM gingen oder so. Also alles zog sich durch und dann gab es von vornherein eine Offenheit. Und auch als die erste Eldoradio-Generation da so ein bisschen abblätterte, als wir dann bei Radio 100 waren, da waren es einigen, war denen zu links und zu radikal und die wollten diesen Wechsel nicht so mitmachen, aber die Offenheit für SM und für Sexualität, die ist geblieben. Aber die wurde von denen ursprünglich mal gelegt, würde ich sagen.
Dem kann ich mich anschließen. Und wie gesagt, wir waren damals ja auch in einer gewissen defensiven Verteidigungsposition. Dann kam die AIDS-Krise hinzu, die Sexualität nochmal ganz anders problematisierte und in Frage stellte. Und deswegen war das Thema Sex, ist es meiner Meinung nach heute, ein hochpolitisches Thema. Und so haben wir es vielleicht gar nicht mal unbedingt reflektiert, aber so sind wir damit umgegangen. Übrigens, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, in dieser HIV, in dieser AIDS-Krise gab es von den Lesben eine unbedingte Solidarität. Und das Thema, für uns war es sehr schwer, mit diesem Thema umzugehen, weil man immer in der Gefahr war, in eine Betroffenheitskiste zu kommen oder zu wissenschaftlich zu argumentieren. Und das war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge.
Warum wolltet ihr diese beiden Extreme sozusagen vermeiden? Warum war das problematisch?
Also ich nannte das damals manchmal sehr böse Diskriminierungsgejaule. Das wollten wir eigentlich nicht haben, weil das klingt auch nicht sexy. Das kommt auch nicht sexy rüber. Und wissenschaftlich zu argumentieren, das ist ähnlich wie bei Corona. Letztendlich muss man dann irgendwelchen Ärzten, Medizinern, in diesem Fall Virologen oder wem auch immer, glauben. Und wir haben uns sehr viel, glaube ich, damit beschäftigt, abgesehen davon, ähnlich wie beim Thema Sex, und das hängt ja damit zusammen, auch HIV war ein Thema, was sich dann ja auch kulturell in Büchern, in allem Möglichen widerspiegelte. Wir haben uns vor allen Dingen, also nicht vor allem, aber wir haben uns auch und besonders mit dem Thema HIV, gesellschaftliche Veränderungen, Verhältnisse Politik, zur herrschenden Politik, Senatskohle, Staatskohle und Ähnlichem beschäftigt.
Ja, zu dem Thema ist mir noch ein Ausschnitt aufgefallen, wo es auch darum ging, wie diese Krankheit und die Infektion die Leder-Community vielleicht besonders verändert. Ich spiele es mal ab.
Politik, schwule Politik, wurde in den letzten Jahren fast nur noch durch AIDS bestimmt. Gleich zu Beginn der Pressekampagne war die Lederszene Ziel der ersten Angriffe in Boulevard und anderer Presse. Fotos von Lederkneipen tauchten als Inbegriff des Bösen zum Beispiel im Spiegel auf. Vorurteile, dass gerade die Lederschwulen durch wilde Sexpraktiken durch AIDS den Rest der Bevölkerung gefährden, sind absurd. Der MSC hat, wie viele andere Lederclubs, schon früh begonnen aufzuklären und die Mitglieder zu aktivieren. Man kann eigentlich fast sagen, dass die dort engagierten Schwulen die mit am besten informierten sind. AIDS als besondere Lederschwulenkrankheit.
Irgendwann Mitte 84 wurde die Situation doch bedrohlicher, da von älteren Clubmitgliedern oder Leuten, die schon seit mehreren Jahren ausgeschieden waren, die wurden plötzlich nicht mehr gesehen und man hörte ab und an, ach hey. Da haben wir auf den Mitgliederversammlungen Informationsveranstaltungen gefahren. Das heißt, wir haben unterrichtet an Fallbeispielen an der großen weißen Flipchart-Tafel, Welche Sexpraktik, mit welcher Farbe, Tuch rechts, links, mit allem drum und dran, ist gefährlich, weniger gefährlich, welche ist safe?
Manche befürchten, dass angesichts von AIDS und Arbeitslosigkeit die Attraktivität solcher Mammutveranstaltungen, wo schließlich einige hundert Ledermänner zusammenkommen, nachlassen. So war auch Heiko, MSC-Chefin, zunächst skeptisch.
Dass man künftige Ledertreffen in einem weitaus kleineren Rahmen, familiärer, kameradschaftlicher, Clubabend, Clubessen, in dieser Richtung fährt, so sehe ich das.
War das eine Befürchtung, die allgemein präsent war, also dass diese Szene unter diesem Druck auseinanderbrechen könnte?
Also ich würde gerne noch mal kurz auf diesen gerade gehörten Text zu sprechen kommen. Der ist eigentlich für Eldoradio relativ untypisch, weil er sehr defensiv ist. Er verteidigt eine bestimmte Sexualpraktik, er verteidigt bestimmte Infrastrukturen, die sich geschaffen wurden, und will sie von Vorwürfen befreien. Sehr defensiv und war für Eldoradio eigentlich untypisch defensiv. Natürlich gab es, das ist ja klar, auf der einen Seite immer die Geschichte, die Schwulen verbreiten AIDS, klar. Und promiske Sexualpraktiken und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, in der zweiten Hälfte der 80er, gab es ja dieses Bemühen. Dafür standen so konservative Politikerinnen und Politiker wie Süssmuth oder der Berliner Gesundheitssenator Fink, der dafür gesorgt hat, dass so ein Projekt wie Manometer überhaupt mit Senatsmitteln möglich war. Die standen ja dafür, wie Sie gesagt hätten, die Schwulen da abzuholen, wo sie sind. Es gab damals eigentlich so eine Doppelgeschichte. Auf der einen Seite die versuchten Schuldzuweisungen und auf der anderen Seite hatte das, man kann es fast zynisch überspitzt sagen, auch so eine Art integrativen Faktor. Also Schwule wurden auf einmal scheinbar auf Augenhöhe angesprochen, bekamen Senatsmittel. Die Siegessäule hat damals, Elmar Krauser war ein halbes Jahr Redakteur der Siegessäule mit Senatsmitteln, soweit ich mich damals erinnere. Die Stelle wurde jedenfalls davon finanziert. Und das sind die beiden Extreme, zwischen denen man sich bewegte.
Aber man muss natürlich auch sagen, hier, was gerade erwähnt wurde, dieser MSC, das war die Abkürzung für Motorsport und Kontakte. Das war der führende Lederschwulenclub in Berlin.
Also der unheimlich bürgerlich war.
Ja, die waren sehr, sehr spießig. Und ja, die haben aber dieses Ostertreffen ins Leben gerufen, was es noch heute gibt. Den MSC gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber die waren praktisch der Urschleim der Leder-Community in Berlin seit den 70ern. Und die hatten einfach Schiss, weil denen sind die Leute krank geworden und gestorben. Und die wussten nicht, was sie tun sollen. Und da hat es tatsächlich zuerst zugeschlagen. Zum einen, weil diese Leder-Community sehr gut vernetzt war und weil die viele Kontakte in die USA hatten, wo AIDS ja früher aufkam. Und ich glaube, die meisten frühen AIDS-Erkrankten, die kamen aus der Lederszene. Und so wie beim MSC, da ist dann praktisch täglich jemand krank geworden und wöchentlich jemand weggestorben. Die hatten einfach Schiss. Und deshalb waren die auch so defensiv. Ich kann das aus heutiger Sicht gut verstehen, auch wenn der Beitrag, das war übrigens der besagte Eldoradio-Mitbegründer Uwe F. Götz, der das gemacht hat, der aus dieser Szene auch kam. Und ich denke auch, dass wir mussten uns ja auch diesem Thema erstmal nähern. Also wir sind ja praktisch, klar, Eldoradio hat mit AIDS angefangen, aber wie man jetzt öffentlich darüber redet und auch zum Beispiel, wer sagt eigentlich, dass er es hat, auch das war nicht so einfach damals. Also wir hatten mehrere Kollegen auch im Team, wo man jetzt nicht wusste. Also einige sind ganz offen damit umgegangen, dass sie HIV-positiv sind, einige sind auch gestorben tatsächlich. Und andere haben es entweder nicht gewusst oder auch bewusst erstmal hatten da kein Coming-out, weil es einfach scheiße war, weil du nicht wusstest, reagieren die Leute cool, halten die jetzt Abstand von mir? Das war ja damals nicht so einfach, man wusste noch so viele Dinge nicht.
Ich will gerne noch zu einem anderen Thema, zum politischen Thema kommen, das ihr auch schon angesprochen hattet, Sexualität und Politik. Das wäre der Bereich Porno, der ebenfalls eine große Rolle gespielt hat bei Eldoradio. Manuela, du warst ja relativ aktiv, hast selber Pornofilme gedreht. Was war der Kern dieser Diskussion?
Also die Pornofilme kamen erst später, das war praktisch ein Resultat aus Eldoradio, weil mir klar wurde, dass das Porno was durchaus Edukatives haben kann und ich empfinde Porno eigentlich, wenn es gut gemachter Porno ist, als eine Weiterbildungsmaßnahme in Sachen Sexualität und Ich habe praktisch alles über Feminismus und Sex und Pornografie erst kennengelernt durch Eldoradio und bin dadurch eine gründliche und sehr harte und sehr abwechslungsreiche Schule gegangen. Und diese Pornogeschichte war für mich eigentlich die Fortsetzung von Eldoradio, wenn du so willst. Warum wir das in den Sendungen so thematisiert haben, ja auch weil es tabu war und weil wir uns ganz klar von diesen Feministinnen abgrenzen wollten, die Anti-Porno waren, weil wir das genau gegenteilig gesehen haben, wie wir eigentlich immer alles gegenteilig gesehen haben.
Das war ja auch zu Zeiten, wo Alice Schwarzer diese Porno-Kampagne startete, ne?
Und es war halt absolut, fand ich, es war sexarbeitsfeindlich, es war sexfeindlich, es war aus meiner Sicht auch homosexualitätsfeindlich.
Ja.
Es war durch und durch, auch wenn einige Argumente natürlich stimmen und natürlich schlechter Porno, da...
Die Arbeitsbedingungen
ja,
teilweise.
Ja, klar, da gab es viel dran zu kritisieren, aber wir wollten natürlich nach vorne schauen und immer sagen, dann müsst ihr halt besseren Porno machen, dann müsst ihr die Bedingungen ändern.
Das war übrigens ein Thema, was bei Radio 100 sehr umstritten war. Ich erinnere mich, in allen möglichen Redaktionsräumen klebten diese Aufkleber von Alice Schwarzer.
Porno. Ja, ja.
Und die Porno-Argumente waren, Pornos sind generell und immer frauenverachtend.
Frauenverachtend, was ja für schwulen Pornos schon mal gar nicht irgendwie relevant ist. Und wir haben dann argumentiert, was mit Lesben-Pornos? Also ihr seid total heteronormativ schon in eurer Argumentation. Und also wir sind praktisch dem feministischen Porno, so wie es ihn heute gibt, damals schon zuvor gekommen. Und haben danach gerufen und haben gesagt, damit wird die Welt besser. Ist ja auch so gekommen.
Und wie war das für die Schwulen? Die sind ja logischerweise beim Heteroporno jetzt auch eher unterrepräsentiert. War das eine Diskussion, die die Schwule überhaupt berührt hat damit?
Ja. Ja, diese Diskussion hat zumindest uns linke Schwule schon tangiert. Ich erinnere mich auch, es fällt mir wirklich gerade jetzt erst ein, dass wir mal, ich glaube, das haben wir beide moderiert, Manuela, eine Sendung gemacht haben, mit zwei grünen Politikerinnen, einem Politiker und einer, ich weiß nicht mehr wer, es fällt mir jetzt nicht ein, die sich vehement gegen Pornos ausgesprochen
haben. Ja, mir spannend war es. Ja, ja,
erinnerst du dich?
Ja.
Und wir dann wirklich darauf gedrängt.
Wir haben die fertig gemacht.
Genau.
Das war schön.
Das Thema war aber auch bei Eldoradio intern umstritten, weil wir bekamen nachher schon Kritik dafür, dass wir so parteiisch da aufgetreten sind.
Was habt ihr denen, könnt ihr euch noch erinnern, was habt ihr denen um die Ohren gehauen?
Also ich kann mich, wie gesagt, es ist mir vor 30 Sekunden eingefallen, aber es lief darauf hinaus, um es sehr vereinfacht zu sagen, dass wir ihnen im Grunde genommen Homophobie vorgeworfen haben.
Genau, das werden wir sicher getan haben. Ja. Wie ich mich kenne, werde ich ihnen vorgeworfen haben, dass sie verklemmt und prüde Spießer sind und dass sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was Sexualität alles umfasst und wie wichtig es ist, gerade für junge Schwule und Lesben im Porno Dinge zu sehen, die sie sich vielleicht im wahren Leben noch nicht trauen. Also, und sowas werden wir gesagt haben,
ja,
oder?
Ich bin mir ziemlich sicher. Wir waren da einer Meinung.
So was habt ihr auch gerne generell Leuten mal aufs Brot geschmiert, die damit vielleicht nicht gerechnet haben. Jochen, du hast eine Sendung moderiert, wo auch Uwe Götz einen Bericht gemacht hat vom Kirchentag. Die Sendung habt ihr dann passenderweise zum dem Thema Pornografie gewidmet und ihr seid Uwe ist auf den Kirchentag gegangen und hat dort Leute angesprochen, was sie denn davon halten. In dem Fall eine Dame von der Hook. Und hören wir uns das nochmal an.
Heute Morgen nun ging er endlich zu Ende, der evangelische Kirchentag. Und auch auf diesem Kanal haben wir ja ausführlich darüber berichtet. Und da fühlen wir uns natürlich geradezu verpflichtet, noch einige schwul-lesbische Gesichtspunkte hinzuzufügen. Für uns ließ Uwe Götz die Kirche im Dorf.
Da ich schon eine der wenigen Hook-Lesben am Mikro hatte, habe ich sie natürlich auch danach gefragt, welche Position sie zu unserem heutigen Schwerpunktthema, nämlich der Pornografie, hat.
Diese radikale Position, dass also jegliche Darstellung von Nacktheit dann schon gleich ist mit Pornografie oder dass Pornografie in jedem Fall ein Instrument sei der Frauenunterdrückung, kann ich so pauschal nicht teilen. Es gibt ja zum Beispiel auch eine schwule Pornografie, wo also Frauen überhaupt keine Rolle spielen. Und ich denke, man muss schon ein bisschen unterscheiden, also welche Art sind pornografische Darstellungen? Geht es wirklich darum, Unterdrückung und Gewalt zu verherrlichen? Oder geht es einfach darum, auch in erotisch schöner Form Dinge darzustellen.
Es gibt ja speziell in den USA, bei uns ganz wenig, auch lesbische Pornos. Ist das eine Sache, was dich persönlich interessieren würde?
Also ich habe mir bisher noch keinen angeschaut. Also ich weiß nicht, ob ich so scharf drauf wäre, jetzt einen lesbischen Porno mir anzuschauen, um mich da irgendwie durch zu stimulieren. Also bisher habe ich entweder das Bedürfnis nicht gehabt oder habe es vielleicht unterdrückt, weil ich mich nicht getraut hätte, mir da irgendwo so ein Ding auszuleihen in der Videothek.
Ja, das können wir jetzt auch nicht beantworten, was von beiden das vielleicht war. Aber ich fand es irgendwie durchaus überraschend, dass sie sich ja relativ differenziert geäußert hat. Und ich hatte mit einer eindeutigeren Anti-Porno-Haltung eigentlich gerechnet.
Ja, wahrscheinlich haben die meisten bei diesem Kirchentag überhaupt nicht mit Eldoradio reden wollen. Und die dann geredet haben, waren dann wahrscheinlich schon offener. Hook ist übrigens, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, Homosexuelle und Kirche. Und in einem anderen Podcast erzählt Angela Gobelin, eine andere Eldoradio-Ex-Kollegin, dass sie ja damals Theologie studierte und eigentlich Pfarrerin werden wollte und die Hook praktisch die Gründung der Hook miterlebt hat und dann aber doch noch zu Eldoradio abgebogen ist und nicht in den Kirchenbetrieb kam. Sehr lustig. Und an der Hook haben wir uns auch und überhaupt an diesem Kirchen- und Religionsthema, gerade im Zusammenhang mit Sexualität, haben wir uns auch gerne und viel abgearbeitet,
ja,
oder?
Das kann man sagen.
Ist vielleicht auch ein dankbares Objekt, oder?
Es ist jetzt sehr leicht gewesen, gerade zu diesem Thema, wie Manuela so schön formuliert hat, sich abzuarbeiten. Auf jeden Fall.
Manuela, du hattest gerade gesagt, die Pornos kamen danach. Kannst du denen, die du selber gedreht hast, kannst du den Weg nochmal ein bisschen beschreiben? Wie bist du da hingekommen?
Es war, weil wir für Eldoradio, ich glaube 1990, eine Sendung machten, wie geht eigentlich Safer Sex für Lesben und müssen Lesben eigentlich sich damit befassen, wie ist das HIV und Lesben, wir reden immer nur über Schwule und über vielleicht auch Heteros, aber wo liegen die Gefahren für Lesben eigentlich? Also auch sehr aufklärerisch, wie wir ja auch immer waren bei Eldoradio, wollten die Welt nicht nur verbessern, sondern auch gleich retten und dann haben wir so Umfragen gemacht, die gibt es bestimmt auch noch irgendwo auf Kassette, wo wir im Sub damals, in den diversen Lesbenkneipen, die es gab und Bars und Partys und so, Umfragen gemacht haben. Und was die gesagt haben, das war so schockierend, das kannst du dir nicht vorstellen. Also so der Grundtenor war, echte Lesben kriegen kein AIDS. Und da haben wir natürlich mit den Ohren geschlackert, wie man so ignorant sein kann. Und ja, und ich mache nur Sex mit Leuten, die ich kenne und da hole ich mir kein AIDS. Und das ist doch eine Schwulenkrankheit und so. Also es troff vor Klischees und vor wirklich schlimm unreflektierten und auch, also völlig uninformiert waren die. Und aus dieser Recherche damals fürs Radio ist dann meine praktisch Mission gestartet, dass ich lesbische Sexualität auch mal im Film zeigen wollte. Der erste Film ging tatsächlich um HIV und Safer Sex für Lesben und da haben wir dann Safer Sex gezeigt. Den habe ich mit so einer Gruppe zusammen gemacht, teilweise auch mit Ex-Radiokolleginnen. Und diese paar Minuten von dem Film, wo der Sex explizit gezeigt wird, hat dann damals, wir zeigten den so auf Frauen, in Frauenzentren und auf Frauenfilmfestivals, der hat für Tumulte gesorgt, weil es eben explizite Sexszenen waren. Und da wurde mir dann klar, mein Gott, die haben alle noch nie ein Porno gesehen, die haben noch nie lesbischen Sex in Aktion auf der Leinwand gesehen, die schämen sich dafür, das mit anzusehen. Da ist so viel Scham und so viel Neuland, da müssen wir, da tut's weh, da muss ich hin. Und so kam das dann mit dem Porno.
Wenn ihr euch diese Debatten von damals, auch diese aufgeheizte Stimmung mit Debatten ums Thema Sexualität, Sexismus und so weiter heute anschaut, wo seht ihr Gemeinsamkeiten, wo seht ihr Unterschiede, was hat sich seitdem verändert?
Was sich, glaube ich, ein bisschen verändert hat, ist, und das ist, hört sich jetzt wieder sehr ideologisch oder politisch an, der Neoliberalismus hat seit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, glaube ich, und das betrifft möglicherweise nicht nur Lesben und Schwule, es betrifft vielleicht die gesamte Gesellschaft, Beziehungen oder auch Nichtbeziehungen, jede Form von Sex verändert. Scheinbar ist alles möglich, jeder kann tindern, Gay Romeo hatte ich eben schon erwähnt und ähnliche Geschichten. Aber es gibt auf der anderen Seite, der Sozialpsychologe Heiner Kolb hat mir in meinem Interview gesagt, eine Kommerzialisierung aller menschlichen Beziehungen. Und die alle auch unter dem Gesichtspunkt nützlich angesehen werden. Und das hat das gesellschaftliche Klima unheimlich verändert.
Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, also kann man das wieder verändern? Ist es möglich, das zu ändern, deiner Meinung nach? Das klingt ja nicht so, als würdest du es gut finden. Also siehst du eine Möglichkeit, da was zu tun?
Naja, es ist eine politische Auseinandersetzung und ein politischer, ich benutze jetzt mal das Wort, obwohl es sich sehr dramatisch anhört, ein politischer Kampf, der wird auf allen Gebieten geführt. Und genauso wie man heute allmählich mitbekommt, welche Schäden neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik, ungezügelter Kapitalismus hat, wie man das mitbekommt, wie auf der anderen Seite sich auch Frauen zum Beispiel, MeToo oder so, wehren gegen eine Instrumentalisierung. Natürlich, wir können bestimmen, welche Werte für uns wichtig sind. Ob wir einen solidarischen Umgang miteinander haben wollen oder einen Nützlichkeitsumgang. Das sind politische Fragen und die müssen breit diskutiert werden.
Du möchtest nichts dazu beitragen, das hat man selten gehört bis jetzt in diesem Podcast. Gibt es denn was man in dieser Auseinandersetzung und in dieser politischen Diskussion vielleicht von dem lernen könnte, was in den 80ern und 90ern, was ihr gemacht habt?
Also ohne was glorifizieren zu wollen. Ich könnte auch Sachen sagen, wo Eldoradio teilweise auch versagt hat, meiner Meinung nach. Aber grundsätzlich glaube ich, gerade in den letzten Jahren von Eldoradio, der solidarische Umgang miteinander, das Zuhören und das auch reden wollen, aber miteinander reden wollen, bei aller Eitelkeit, die Journalistinnen und Journalisten zu eigen ist, nehme ich mich wirklich nicht aus, aber trotzdem dieses Zuhören können und zuhören wollen, dieser solidarische Umgang miteinander, alles zu hinterfragen, was von Politik vorgegeben wird, das war, glaube ich, etwas, wo ich heute noch sagen würde, darauf bin ich ein bisschen stolz.
Ja, das würde ich total unterschreiben. Ich glorifiziere gerne, mir macht das nichts. Und ich finde, wir konnten wunderbar aushalten, wenn Leute anderer Meinung waren und nicht waren wie wir. Weil uns als wir gab es nicht. Eldoradio war so ein bunter Haufen von Menschen, von so unterschiedlicher Herkunft vor allem. Also soziale Klassen und Provinz und Großstadt. Es war noch nicht leider kulturell waren wir natürlich alle Deutsche. Das war damals noch viel stärker, leider. Oder
das war eben einer dieser Punkte, wo ich eben diese Einschränkung machte, weil mir ist das nochmal durch den Kopf gegangen, als ich mich auf heute vorbereitet habe. Wir hatten bei Radio 100 eine türkische Redaktion, wir hatten eine kurdische Redaktion. Wir haben, und das war damals State of the Art, beklagenswerterweise, überhaupt keinen Kontakt. Wir wussten nichts über die Fragen, wie gehen türkische Menschen mit Homosexualität um.
Das stimmt,
sind die nie in unsere Clubs, nicht mal im Schwutz, was damals eher als linker Bewegungsort, da gab es sie nicht. Ich glaube auch nicht, dass es sie in lesbischen Kneipen oder ähnlichen Geschichten gab.
Nur vereinzelt und also unthematisiert, ja.
Da haben wir auch versagt, weil wir hätten wirklich, ich traf die ja einmal in der Woche in der Kernredaktion. Manchmal liefen die uns über den Weg, wir hätten mit denen darüber reden können. Mhm. Die hätten sich vielleicht etwas verlegen angestellt, aber die waren ja gutwillig. Die waren ja auch sehr freundlich und respektvoll im Umgang.
Und wir wissen gar nicht, ob die alle hetero waren.
Wir wissen gar nichts darüber. Das ist so einer der Punkte, wo Eldoradio eben, weil wir wirklich eine kulturelle Homogenität hatten, die vielleicht gar nicht so gut war. Und der andere Punkt, der mir durch den Kopf ging, ich bezweifle heute, aus heutiger Sicht, ohne uns damals einen Vorwurf daraus machen zu wollen, aber ich bezweifle, dass sich nicht-binäre Menschen bei Eldoradio sehr wohl gefühlt hätten. Wir hatten niemanden.
Ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, aber so ist das wahrscheinlich, wenn man im Rückblick
klar.
30 Jahre danach überlegt, wie war es und welches gesellschaftliche Klima herrschte. Lieber Joachim, wenn es Eldoradio nicht gegeben hätte, was wäre in deinem Leben anders gelaufen? Also wo hat dein Leben so einen Turn genommen durch Eldoradio, der bis heute wirklich nachwirkt?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich durch Eldoradio unheimlich viel gelernt habe. Ich meine jetzt nicht nur journalistisch, Radio 100 war ein Durchlauferhitzer für viele Leute, die nachher in irgendwelchen anderen Medien gelandet sind.
Wir haben übrigens nie erwähnt, dass du immer noch journalistisch arbeitest.
Ja klar,
ne?
Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich bin bei Eldoradio habe ich einen Grundkurs in Feminismus absolviert. Das ist wichtig und das habe ich Manuela auch schon öfters gesagt. Am Anfang, du hast zu Beginn dieses Podcasts von schwul-lesbischer Radiosendung gesprochen. Das war damals eigentlich am Anfang unser Selbstverständnis. Zum Schluss haben wir eher von lesbisch-schwul gesprochen. Und ohne Manuela, die es damals wirklich gerade in den Anfangszeiten bei Eldoradio nicht immer leicht hatte. Wir waren damals teilweise auch verwöhnte Mittelklasse-Jungs. Und die wirklich natürlich irgendwo für die Gleichberechtigung, ich zitiere jetzt, der Frau waren, aber mit praktiziertem Feminismus überhaupt nichts anfangen konnte. Das waren lange Lernprozesse und ich bin froh, die durchlaufen zu haben. Was ich damals sicherlich auch gelernt habe, ist jede Form von, man kann das auch negativ sehen, gelernt, mitunter zu taktieren, journalistische Konferenzen geschickt zu führen. Ich habe gelernt, eine bestimmte Form von Auseinandersetzung, sachliche Auseinandersetzung. Und ich habe unheimlich viel über GmbH-Recht gelernt bei Radio 100, was ich Gott sei Dank nie wieder im Leben brauchte.
Tja, anders als ich leider.
Ja, das ist so.
Ich bin heute wieder Teil einer GmbH.
Wohl wahr.
Ja, aber nee. Vielleicht ist die so erfolgreich, weil ich damals so viel Niederlagen erlitten habe.
Na, vielen Dank, Joachim, dass du heute dabei warst bei dieser lesbisch-schwulen Podcast-Episode zum Thema Sex und dass du deine Erinnerungen an diese Zeit, die späten 80er, die frühen 90er bei Eldoradio mit uns geteilt hast.
Es war mir ein Vergnügen.
Ich muss sagen, vielen Dank.
Und ich sage, bei wem wir uns viel bedanken, nämlich bei den Archiven des Schwulmuseums und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Die haben uns die lang verschollen geglaubten Sendungskassetten zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt. Und die wurden digitalisiert bei Faktura G GmbH und Yes We Scan. Und wir bedanken uns bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, ganz fluffig geht das doch runter, diesen Podcast finanziell unterstützt hat. Vielen Dank dafür.
Ja, und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei Deezer oder allen anderen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr nämlich auch die anderen Folgen entdecken. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch 5 Sterne bei Apple Podcasts. Damit helft ihr anderen, diesen Podcast leichter zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Keine Tunte, geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, spritzig, flitzig, witzig, das alles muss es sein. Manche hören es zusammen, manche hört es allein. Und alle zusammen singt der Tuntenchor, das ist Eldoradio, der Dildo fürs Ohr.